Liebe Gemeinde, wir haben es eben schon gehört. Ich beginne heute mit einer Predigtreihe zum Thema Sehnsucht. An einigen Sonntagen wird uns dieses Thema begleiten. Sehnsucht kennen viele Menschen. Das hat nicht unbedingt was mit Religion oder Glauben zu tun. Nein, Sehnsucht ist etwas zutiefst Menschliches. Ein Gedicht der jüdischen Autorin Nelly Sachs greift das auf. Ihr könnt es vielleicht hier vorne mitverfolgen. Nelly Sachs schreibt: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not, Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass uns nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Wunderschöne Worte, tiefgehende Worte. Der Schluss dieses Gedichtes hat eine christliche Note, obwohl Nelly Sachs Jüdin war, aber mich interessiert gar nicht das Ende, sondern der Anfang der Zeilen. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für noch Schöneres, für noch Größeres. Und das macht glücklich, ist aber auch anstrengend. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, da will sie noch mehr, da bricht sie noch stärker auf. Liebe Freunde, Sehnsucht hat eine große Kraft in unserem Leben. Ganz am Anfang meiner Vorbereitung habe ich mich gefragt, ist Sehnsucht eigentlich etwas Schönes und Gutes, etwas Beglückendes oder eher belastend und negativ? Gern würde ich mal mit euch darüber ins Gespräch kommen, wie ihr das seht und erfahren habt. Ich selbst denke, dass beides zutrifft. Zunächst, Sehnsucht beschreibt ja meistens einen Mangel. Also ich sehne mich nach etwas, was mir fehlt, ja sogar, weil es mir fehlt. Ein paar Beispiele. Wenn wir überarbeitet sind und gestresst sind, dann sehnen wir uns nach Urlaub, weil wir ihn so dringend brauchen. Oder wenn unsere Partnerschaft oder die Ehe in die Jahre gekommen ist, irgendwie trist und öde, dann sehnen wir uns nach Zärtlichkeit und ganz neu nach Liebe und Zuwendung. Oder wenn wir alt und schwach geworden sind, wenn wir Hilfe brauchen, dann sehnen wir uns nach der Fürsorge unserer Kinder, dass sie für uns da sind, dass sie nachfragen und sich um uns kümmern. Wir selbst schaffen es doch kaum noch. Genug der Beispiele. Sie zeigen, dass uns genau das fehlt, wonach wir uns sehnen. Man könnte also sagen, Sehnsucht ist etwas Negatives, denn sie weist ja auf Mängel, auf Defizite hin. Doch andererseits ist Sehnsucht etwas Schönes und Kraftvolles. Dass ein Mensch noch Sehnsüchte hat, zeigt, dass er noch lebendig ist, dass er noch etwas will und etwas erwartet. Dass er noch Ziele und Wünsche hat, dass noch Leben in ihm steckt, dass es noch Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt. Ich persönlich finde Sehnsucht großartig und belebend, aber klar ist auch, wenn Sehnsucht dauerhaft und langfristig nicht erfüllt wird, dann tut das weh und ist belastend. Heute möchte ich gern mit euch, auch das haben wir schon gehört, eine erste Sehnsucht bedenken, Sehnsucht nach Stille. Unzählige Menschen sehnen sich nach Stille, nach Ruhe, nach Rückzug und Entschleunigung. Wie wohltuend das sein kann, wurde im Frühjahr während des Corona-Lockdowns deutlich. Klar, dass ihr mich nicht missversteht, die Corona-Pandemie ist eine gewaltige Katastrophe in unserem Land, in der ganzen Welt. Und es ist wichtig, dass bald ein Impfstoff gefunden werden kann und dass die Zahlen in Deutschland nicht noch weiter in die Höhe gehen. Bisher sind Hamburg und Schleswig-Holstein ja ganz gut davon gekommen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und doch, trotz aller Katastrophe haben mir Menschen immer wieder erzählt, dass der Lockdown des Frühjahrs auch wohltuend war. Nicht permanent eingespannt zu sein, das Leben wurde zwangsweise runterreguliert, Man durfte nur noch relativ wenig und das hat auch gut getan. Übrigens auch im Blick auf Gemeindearbeit mit ihren vielen Terminen haben Menschen gesagt, endlich nicht ständig wie ein Hamsterrad auch in der Gemeinde arbeiten, sondern mal Ruhe. Klöster und andere Einkehrhäuser bieten Veranstaltungen an, wo es nur um Stille geht. Und da gehen Führungskräfte hin. Diese Veranstaltungen sind ausgebucht. Führungskräfte haben Sehnsucht nach Stille und viele andere Menschen auch. Ich frage mich, woher kommt das? Woher kommt die Sehnsucht nach Stille? Ich finde, der Grund ist ganz einfach. Unsere Welt ist laut. Sie ist sehr laut. Sie ist voller Geräusche. Alltagsgeräusche wie dem Fernseher, dem Kühlschrank, der Mikrowelle. Außengeräusche wie Autos, Flugzeuge, Hupen, den permanenten Tönen der Apps auf unserem Smartphone. Menschliche Geräusche, Reden, Rufen, Telefonieren. Unendlich viele Stimmen, die uns erreichen. Und da seufzen viele Menschen, ich sehne mich nach Stille. Und wer berufstätig ist, ein Familienleben hat und sich irgendwo auch noch privat engagiert, sei es in der Politik, gesellschaftlich oder auch in Gemeinde, der fühlt diese Sehnsucht besonders intensiv. Einfach mal allein sein. Keine Anforderungen, keine Fragen, keine To-Do-Liste, die endlos scheint, keine Telefonate, keine Einkäufe, keine Sitzungstermine. Kein Elternabend in der Schule, kein Arztbesuch mit den Kindern, keine ständigen Meetings in der Gemeinde. Nein, Stille. Aufatmen. Luft holen. Nicht einmal etwas fragen wollen, etwas denken müssen, geschweige denn reden müssen. Schlicht Sehnsucht nach Stille. Vielleicht findet ihr euch irgendwo hier wieder. Es gibt aber auch das andere. Manche Menschen sind dankbar, wenn sie etwas hören. Sie sind einsam, niemand kommt vorbei. Und sie sind froh über jeden Ton, froh über jeden Schritt, der sich nähert. Ja, Stille kann auch bedrohlich sein, beängstigend und entsetzlich. Die Stille des Alleinseins, der Verzweiflung, die Stille der Depression, der Isolation. Auch die Stille des Todes, wenn wir wissen, wir werden die Stimme eines Menschen, den wir lieben, nie wieder hören. Zu manchen Haftbedingungen gehört die Stille als Folter. Ja, der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat das so empfunden, als er das Gedicht »Wer bin ich?« schrieb aus dem Gefängnis heraus. Ein Teil von diesem Gedicht möchte ich gerne vorlesen. Da sagt er, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür, und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Liebe Freunde, die Leere, die Stille, die Sehnsucht für Bonhoeffer in der Gefangenschaft eine große Not. Wer aber Sehnsucht nach Stille hat und sie bewusst sucht, der hat ein Bedürfnis, Abstand zu gewinnen, nachzudenken, innezuhalten. Vielleicht sich wiederzufinden in der Hektik des Alltags. Ja, manche Menschen, gerade in meiner Generation, so in der Mitte des Lebens, kommen an einen Punkt, da merken sie, wenn du jetzt nicht in die Stille findest, dann verlierst du die Orientierung. Dann rast dein Leben weiter wie ein Hamster im Laufrad. Du kannst es nicht mehr lenken. Du weißt nicht mehr, wer du bist, was du tust, warum du es tust. Dein Leben ist eine Routine, eine Kette von Verpflichtungen. Wenn ich nicht zur Ruhe finde, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. In solchen Situationen müssen wir zunächst auch mal äußere Stille finden, aber das ist schon schwierig, ja? ein schwieriges Unterfangen in unserer Welt. Wo findet man äußerliche Stille? Da ist in der Tat mal Weggehen angesagt. In einen Wald, fernab von Menschen, ans Meer, in die Berge. Eine Kirche kann ebenfalls eine Stille bieten. Ich finde es immer wieder faszinierend. Man betritt eine Kirche und wird still. Ohne dass man dazu aufgefordert werden müsste. Und auch Menschen, die gar nicht religiös sind, die einfach Touristen sind und irgendwo in eine Kirche kommen, die werden still. Stille kann auch gefährlich sein. Wenn es uns gelingt, äußerlich und innerlich still zu werden, zur Ruhe zu kommen, dann mag es sein, dass Gedanken und Gefühle sich Bahn brechen, die wir im lauten Alltag gut verdrängt haben. Es werden Stimmen laut, die ich gar nicht hören will. Mahnende Stimmen, die mir sagen, dass ich etwas ändern muss. Stimmen aus der Vergangenheit, die mich anklagen. Letzten Endes braucht es Mut, Stille zu wagen. Aber es lohnt sich. Liebe Freunde, Stille ist auch ein großes Thema in der Bibel. Auch in dieser Ambivalenz. Ja, Stille als Chance, aber auch Stille als Bedrohung. Beides sehen wir bei Jesus. Ich denke an den Anfang seiner Wirksamkeit. Bevor es so richtig losgehen kann, zieht er sich für 40 Tage in die Wüste zurück, in die absolute Stille und Einsamkeit. Und dort wird er mit seinen schlimmsten Ängsten und Wünschen konfrontiert. Gefühle, die er als Versuchungen durch den Teufel erlebt, ja, die Welt zu beherrschen, mächtig zu sein, alles zu besitzen, alles zu können, das sind die schlimmsten Ängste und Wünsche. Und Jesus stellt sich diesen Versuchungen, indem er sich auf Gott und sein Wort besinnt, und dann kann er entschlossen und mit Klarheit seinen Weg gehen. Er hat die Kraft gefunden, die Klarheit, und diese Kraft trägt ihn, auch als er spürt, dass sein Weg in den Tod geht. Die Stille hat ihm Klarheit gebracht. Ganz anders erlebt Stille Jesus kurz vor seinem Tod. Er geht in den Garten Gethsemane, um zu beten. Ja, er braucht noch mal diese Zeit, um sich zu sammeln. Aber er will dort nicht allein sein. Nicht die absolute Stille. Er sagt zu seinen drei Freunden, Petrus, Johannes und Jakobus, bitte begleitet mich. Mit diesen drei Männern hat er besonders intensive Erfahrungen gemacht und er wünscht sie sich an seine Seite. Er will beten, ja, aber er will nicht allein beten. Er braucht die Fürbitte. Jesus braucht die Ermutigung, die Nähe seiner Freunde, aber sie enttäuschen ihn. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, sie schlafen ein und lassen ihn allein im Stich. Einsam und verlassen weint er seine Tränen in die Nacht hinein. Es ist bei Jesus wie bei uns. Stille als Chance, aber Stille auch als Not. Und wie gut, dass es so ist. Jesus kann uns so gut verstehen, weil er beides kennt. Jesus kennt unsere Sehnsüchte. Jesus kennt unsere Befürchtungen. Lasst uns noch auf eine Geschichte des Alten Testaments blicken. Ein Teil davon haben wir eben in der Lesung gehört aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19. Es geht um den Propheten Elia. Er kann nicht mehr. Er ist ausgepowert, ausgebrannt, ein Burnout am Ende seiner Kraft. Er hat sich für Gott eingesetzt, er hat Unmenschliches geleistet und jetzt ist er am Ende. Er ist regelrecht lebensmüde. Und 1. Könige 19 zeigt, wie Gott ihn wieder auf die Beine stellt. Zunächst ganz handfest, ja. Schlafen, essen, trinken, das ist angesagt. Aber körperliche Erholung reicht nicht. Sondern er darf und soll wieder eine neue Erfahrung mit Gott machen. Er macht sich auf den Weg zum Berg Horeb. Immer mal wieder war in der Geschichte Israels dort Begegnungen mit Gott möglich. Und dort angekommen ist er jetzt gespannt, wie Gott sich ihm zeigt. Ein gewaltiger Sturm zieht auf, Fehlanzeige. Die Erde bebt und erschüttert den Berg, Fehlanzeige. Ein verzehrendes Feuer flammt auf, Fehlanzeige. In keinem dieser Spektakel kann Elia Gott entdecken. Enttäuscht will er umkehren, aber dann ein sanfter, stiller kaum wahrnehmbarer Windhauch. Und Elia spürt, Jetzt ist Gott da. Gott kann auch ganz groß und herrlich und majestätisch und mit Pomp und Gloria, aber Gott liebt die leisen Töne. Er ist sehr gern behutsam, zärtlich. Das ist sein Stil. Dafür hat er eine Schwäche. Nirgendwo wird das besser deutlich als dort, wo Gott Mensch wird, als kleines Baby in der jüdischen Provinz, als unscheinbarer Handwerker, als ein Königswärter, der einen störrischen Esel wählt anstatt eines stolzen Pferdes, und dann stirbt Gott elendig, nackt, würdelos an diesem brutalen Folterkreuz. Das soll Gott sein? Ja, nirgendwo gibt es so viel Gott wie in diesem Jesus von Nazareth. Seit 2000 Jahren erobert dieser Mann unzählige Herzen, ganz ohne Gewalt. Die Sanftmut Jesu ist entwaffnend bis heute. Und Jesus kommt nicht mit der Brechstange und auch nicht in dein Leben. Jesus zwingt dir den Glauben nicht auf. Und immer wenn Kirche Druck gemacht hat, wenn in Gemeinden Druck gemacht wird, dann ist nicht Jesus von Nazareth am Werk. Jesus lädt ein, er wirbt, er klopft, er wartet, aber die Tür eintreten zu unserem Leben wird er nie. Jesus akzeptiert deine Entscheidung, deinen Weg. Weil nun Gott ein Gott der leisen Töne ist, darum ist auch Stille nötig, um ihn zu hören. Ich finde es immer so amüsant, wenn wir vom Gebet sagen, Gebet ist Reden mit Gott. Denn das stimmt doch gar nicht. Ja? Wenn wir beten, dann reden ja meistens wir allein. Wir sprechen, sagen Amen und zurück geht's in den Alltag. Reden mit Gott wäre ja, auch auf ihn zu hören. Und dafür ist Stille nötig, Schweigen, achtsam sein. Und klar ist auch, liebe Freunde, das muss man üben. In die Stille gehen kann man nicht einfach so, aber man kann es lernen. In unserer Gemeinde gab es in den letzten 2 Jahren Angebote, wo dies im Mittelpunkt steht. Mal 20, 30 Minuten nur still sein, in die Stille gehen. Die Exerzitien und die geistliche Weggemeinschaft waren Übungsfelder. Aber einige Elemente kann man auch leicht in den Alltag integrieren. Muslime machen uns das vor. 5-mal am Tag unterbrechen sie ihren Alltag mit dem Gebet. Das ist Standard, selbstverständlich. Und wir können davon etwas lernen. Vielleicht 1 bis 2 Zeiten am Tag reservieren, wo man sich für 5 Minuten zurückzieht. Ein Bibelwort liest, still wird, das Vaterunser betet. Solch eine Unterbrechung ist kostbar. In meinem Heimatdorf in Hessen läuten jeden Tag um 11 Uhr die Glocken. Ich dachte immer, das sei dazu da, dass das Mittagessen zubereitet werden soll. Aber nein, Zeit für ein kurzes Gebet. Ich komme zum Schluss meiner Predigt, liebe Freunde. Sehnsucht nach Stille ist letztlich Sehnsucht nach Ruhe, nach Entschleunigung, nach sich selbst und letztlich nach Gott. Ich wünsche es euch und mir, dass uns das immer mehr gelingt. Und schließen möchte ich mit einer Einladung aus Psalm 46, Vers 11. Da sagt Gott, seid still, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott zu erkennen, Gott neu zu entdecken, darin liegt die große Verheißung von Stille. Dazu lädt Gott uns ein, dich und mich. Amen.